Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellert. Und damit auch von mir herzlich willkommen. Im Gegensatz zu Herrn Holstein habe ich heute mal wieder mein Mikrofon und meine Kopfhörer vergessen. Aber meinen Kopf habe ich drauf. Und wer denkt, lieber Patrick, darüber nach, wann geht eigentlich eine Versandapotheke mal pleite? Ich meine, gibt es eigentlich Versender, die schon mal pleite gegangen sind, oder wurden die dann immer aufgekauft? Also deren Kunden und Inventar und was auch immer.
Na, Sanicare ist mal pleite gegangen, aber das hatte, glaube ich, andere Hintergründe. Wenn du jetzt die echt großen Versender meinst, die sind entweder aufgekauft worden oder verschaffen sich immer neues Geld.
Wer sind die größten Versandapotheken Stand jetzt? Und ich meine damit nicht DM, die gefühlt natürlich die Versender des Herzens sind und was auch immer. Dann wer sind jetzt die größten Versandapotheken?
In der Shop-Apotheke ist ganz klar vorne, ne? Dann kommt Doc Morris und dann kommt Abo.com, also Abo-Discounter.
Okay. Eine Frage an dieser Stelle. Würdest du sagen, dass Amazon eine Versandapotheke ist?
Nee. Also ist es natürlich eigentlich nicht, aber du hast recht, es ist eine sehr große Plattform, wobei, wenn du die Plattform mit reinnimmst, dann musst du auch gesund.de vielleicht noch mit dazu nehmen, ihre Apotheken.de, und da gehört Amazon natürlich auf jeden Fall mit dazu, ja.
Okay, dann kommen wir doch mal darum, wo es eigentlich geht. Wir gucken uns mal so ein bisschen, wir tauchen nicht zu tief ein in diese Zahlenwelt, aber diese Frage, wie, ist ja auch für vor Ort Apotheken wichtig, für Versender aufgrund ihrer Größe noch viel mehr. Die wirtschaftlich reizvoll ist denn eigentlich noch das Arzneimittelgeschäft?
Also was ja Shop-Apotheke und oder Redcare, der Mutterkonzern, und Doc Morris nicht müde werden zu betonen, ist ja, dass es, was die Ertragsschwäche angeht, besser wird oder also in Richtung Ertragsstärke geht, in Richtung schwarze Null quasi. Beim Wachstum hast du natürlich immer noch ein OTC-Wachstum, ein gewisses. Da haben sie ja schon einen relativ großen Marktanteil. Und der X, da werden wir sicherlich gleich drüber reden, wächst natürlich, aber ist halt die Frage, wie das zu bewerten ist.
Genau, dann bewerten wir es doch mal einfach. Mhm. Also wir sehen ja die Zahlen, viertes Quartal, glaube ich, wie sich der X entwickelt hat. Wie hat sich denn der X zum Beispiel bei Shop-Apotheke entwickelt? Haben die jetzt weiter plus 100 oder 200 oder 300%?
Nee. Es ist, man muss dazu sagen, dass das, man kann das ja so richtig zählen seit Anfang 2024 oder seit Mitte 2024. Also das E-Rezept wurde ja im Januar eingeführt. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis es Cardlink gab. Da war im ersten Quartal übrigens der RX-Umsatz sogar rückläufig, also was man sich ja nun gar nicht erklären kann. Und dann haben sie es ja geschafft, im Laufe des Jahres 2024 mit Günther ja auch ordentlich Gas zu geben und das ordentlich hoch zu skalieren. Und das vierte Quartal war dann das stärkste und dann nochmal das erste, glaube ich, diesen Jahres. Und
letztes,
genau, 25.
Wir sind 26, frohes neues
danke.
Jahr an
dieser Stelle. Ja, danke, für dich auch, genau. Und und da war das vierte Quartal jetzt so ging so. Also natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, aber 60% Wachstum ist doch stark, aber
unter 60%. Naja, also wenn du die Wachstumsrate aller Vormonate ansiehst, eigentlich ist das vierte Quartal eines Jahres, müsste eins sein, wo die Gaske insbesondere mit ihren Marketing, Werbe und sonst wie Invest, die sie da tätigen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die unter ihren Erwartungen sind. Und es sind ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus Marktbetrachter, die Analysten, die auch durchaus ihre Enttäuschung durchblicken lassen bei diesem
Jahr. Na du, ganz ehrlich, diese 58% beziehen sich ja auf das Vorjahresquartal. Dass du da natürlich ein Wachstum irgendwo hast, ist klar. Wenn du das Vorquartal anguckst, sind es noch 23%. Und das vom dritten zum vierten, was eigentlich das Stärkste ist, das ist schon wirklich schwach, wenn du überlegst, genau was du sagst, mit dem Invest und mit einem Günther Jauch, der da im Fernsehen einem ständig vom Keks geht.
Nochmal ganz kurz. Also klar haben die Wachstumszahlen, das haben wir alle erwartet. Ich habe viel höhere Wachstumszahlen. So, und die wachsen auf einem relativ niedrigen, man muss ja immer noch sagen, dass der Gesamtmarkt RX ja auch wächst. Also, ich will nochmal einordnen, wenn wir den deutschen Markt betrachten, die Zahl der Apotheken sinkt. Also, es gibt angebliche Versorgungsengpässe womöglich. Mhm. Oder eben noch nicht, weil die über andere Apotheken, Versandapotheken aufgefangen werden. Mhm. Das heißt, das Potenzial, so wie auch verbleibende Apotheken zumindest im Umsatz wachsen, der Frequenz wachsen, passiert das auch bei dem Versender. Das heißt, sie machen ihre Kampagnen, sie haben ein, finde ich, natürliches Wachstum über die E-Rezept-Ermöglichung. Dann haben sie nochmal ein brutales Wachstum, ausgelöst durch ihre zig Millionen Kampagnen, die sie fahren,
richtig,
mit Jauch und Co. Und dann haben sie nochmal die Marktveränderung, die ihnen eigentlich in die Karten spielt. Mhm. Und Leute sagen, ja, okay, hier machen wir eine Apotheken zu, da kann ich aber Versandhandel bestellen. Also um es mal abzukürzen.
Ja.
Die Marktwirklichkeit scheint eine andere zu sein.
Ja, absolut.
Und abgesehen davon rede ich hier noch über Boni und sonst irgendwie.
Also, richtig.
Sie geben auch Einkaufsvorteile in einem Maße, illegale, also nicht vollkommen illegale, die so wesentlich sind, dass sie eigentlich viel stärker wachsen müssen. So, wenn ich das alles zusammennehme, ist dieses Wachstum also auch im Vorjahres-, aber auch im Vorquartalsvergleich halt läppsch.
Ja, läppsch, genau. Na, du musst ja auch überlegen, wenn das jetzt das stärkste Quartal eines Jahres war, jetzt nehmen wir das erste, vielleicht läuft das auch noch gut, vielleicht ist die Erkältungswelle verzögert, aber dann steht dann im zweiten Quartal irgendwann im Minus im Jahr 3. Also das ist schon sehr spannend. Ne?
Ich habe mir ja dieses Jahr wieder nichts vorgenommen. Also, was ich schaffe. Ich habe mir ja viele Jahre mal vorgenommen, so wie alle anderen abzunehmen, klüger zu werden oder was auch immer. So, ich stelle mir so vor, es ist ein bisschen wie bei Abnehmen ist zwar eigentlich genau andersrum im Marktvergleich, aber wenn man in Fitness und sonst irgendwie und Attraktivität denkt und Leistungsfähigkeit. Ich stelle mir gerade vor, du isst nur noch die Hälfte, du treibst Sport, du bewegst dich, du fährst nicht mehr Aufzug, sondern nimmst die Treppen und. Ja, nimmst nicht mehr am schönen Leben teil und stellst dich auf die Waage und 20 Kilo nach einem Jahr oder nach 2 Jahren 30 Kilo hast du genau 800 Gramm abgenommen.
Ja, genau.
So, was machst du da? Da müssten die jetzt doch mal im Umkehrschluss eigentlich sagen, pass auf, das mit dem Jahr auch klappt nicht.
Ja, nee, das ist ja auch das, ne? Ich
brauche die andere Zielgruppe. Vielleicht funktioniert der. Die haben auf diese älteren Zielgruppen gesetzt, ja, auf das Mittelalter und darüber hinaus, die ja auch von denen ja auch angesprochen wird oder umgekehrt. So, aber was sind die nächsten Schritte? Gehen sie verstärkt ins Influencer-Marketing, das noch viel teurer ist? Oder. Also in jedem Fall müssen die weiter dramatisch Geld in die Hand nehmen, um überhaupt diese Marktanteile zu halten, weil wir eins lernen, insbesondere im Versandgeschäft, sind die Kundinnen und Kunden ja durchaus mobiler.
Ja.
Die gucken preissensitiv. Sobald die aus der Spirale rausgehen, ja, dann wechseln die vielleicht wirklich zu DM oder zum Doc Morris oder wohin auch immer.
Ja, es ist ja auch so, du hast gerade schon gesagt, es ist ja auch nicht schwarz oder weiß. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass du Umsatz verlierst, sondern es geht ja darum, wenn du deine Betriebswirtschaft nicht kennzahlen, das ist ja ein dünnes Margengeschäft, ne, dann musst du ja, du kannst es ja nicht laufen lassen, kannst ja nicht 10 Jahre warten, bis du dann irgendwann so sukzessive aufgesattelt hast, sondern da sind ja auch ökonomische Zwänge dahinter. Wie lange kannst du diese Kampagnen noch fahren und was passiert eigentlich, wenn du damit aufhörst?
Ja, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel im Bereich der Logistikkosten, das was ansteht in diesem Jahr, wir bewegen uns ja in Deutschland, man glaubt es kaum, immer noch in der Logistik in einem der preiswertesten Märkte in Europa. Ja? Und an vielen Ecken und Enden wird darüber diskutiert, das zu ändern und die Kosten nach oben, also dass mal so ein Paket 1 Euro teurer wird oder so.
Ja.
Viel Spaß.
Ja, Mindestlohn, ne? Also das kommt ja, da gibt es ja mittlerweile eine Notwendigkeit, ja.
Die kriegen in diesem engen Margengeschäft, das noch viel enger ist als in der Vorortapotheke, da werden die in diesem Jahr einige Treffer kassieren. Ja, und da bin ich mal gespannt, wenn da die in den Grundkosten 1, 2, 3% auch noch on top kommen, wer das noch weiter schafft. Wir sagen das ja schon seit vielen Jahren, nur wir kommen an den Punkt, ich glaube, Größe alleine ist es anscheinend nicht.
Naja, und Größe ist halt auch relativ. Ne? Also ich erinnere mich noch, als Walter Oberhinsli von Zurose, jetzt Doc Morris, das war so eine der letzten Aktionärsversammlungen vorm E-Rezept, glaube ich. Da hat er schon 10.000 Mal gesagt. Und jetzt war es der Schwur quasi, ein 10% Marktanteil beim E-Rezept. Nur wann soll der denn kommen? Also wenn das jetzt schon sich so derartig abflacht und verlangsamt, wo soll der denn herkommen?
Naja, und das ist ein Erfolgsmodell. Also die Vor-Ort-Apotheke ist, wenn es um Versorgung geht, halt nicht zu schlagen. Die ist übrigens auch bei der letzten Meile nicht zu schlagen. Wer glaubt als Logistiker, ja, ich meine, ich sehe die ganzen Amazon-Räder, vermeintlich eine halbe Milliarde irgendwie Umsatz, Amazon mit Shops, Plattform, was auch immer. Also 500 Millionen. Packen wir mal ein paar große Apotheken zusammen. Große Apothekenverbünde haben wir die auch, um es mal sehr deutlich zu sagen. Ja? Aber da fahren die hier mit den Fahrrädern, DM, Amazon, sonst wie durch die Gegend. Aber Apotheke doch auch. Ja. So, die müssen ihre Fahrer auch bezahlen. Hm. Und die Bikes. Und die den zentralen Lager und sonst irgendwie. Ja? Mhm. Das ist eine Logistik, die der pharmazeutische Großhandel und die Apotheken, muss man einfach sagen, perfektioniert haben.
Mhm.
Und zwar im Sinne einer schnellen Versorgung. Das heißt, so die letzte Meile ist dort schon längst bezahlt und durchorganisiert.
Mhm.
Das ist der Kampf der Versender und auch, das wird auch der Kampf von DM sein. Und je weiter die weg sind, alle sagen immer, ja, Tschechien ist so billig oder sonst irgendwo und Holland einfach und hier Gesetzgebung, da Steuern, alles richtig. Aber der Weg ist nicht kurz.
Ja.
Der Weg ist halt weiter.
Am Ende ist es eine Packung, die irgendwo hingebracht werden muss, genau.
So. Und es gibt ja Gründe, warum zum Beispiel in Amazon nicht alles aus dem Ausland rein nach Deutschland liefert, sondern natürlich mit regionalen Vertriebszentren dieses Ding hier und bis in die Städte geht zum Teil, um natürlich diese Logistikleistung, die sehr teuer ist, überhaupt anbieten zu können, weil die Leute sonst sagen, dann kann ich mir auch vor der Tür holen. Die einzige Hoffnung, die die Versender haben, ist noch weiter durchzuhalten, dass noch mehr Apotheken schließen, dass der Markt auch auf der lokalen Stufe, dass der Gesetzgeber so doof ist und ihn komplett unrentabel werden lässt.
Mhm.
Und das ist deren letzte Chance, die Leichenfledderei, bevor sie selber gefleddert werden.
Mhm.
Da haben sich ja schon ganz viele kleinere und mittelständische Versandapotheken sind ja schon gefleddert worden von denen.
Mhm.
Die haben es ja alle nicht geschafft.
Mhm.
Du hast das Beispiel Sanicare genannt. Ja? Also ganz ehrlich, die haben eigentlich nur eine Chance, warten, durchhalten.
Ja. Da machen sie übrigens auch gar kein Geheimnis draus. Ne? Also das, sie bringen sich ja jetzt immer öfter in diese politische Debatte ein und da geht es ja dann um flächendeckende Versorgung und dass es eben weiße Flecken gibt, die sie dann, das, wo sie eine Aufgabe übernehmen könnten. Also das ist durchaus das Narrativ, was sie gerade versuchen.
Können sie bemalen von mir aus, die meisten.
Genau.
Können sie weiße, so wie bei der Mal-Ausmal-Tischdecke irgendwie, da können sie sich dann bei ihren Lobbyistentreffen hinsetzen, da können sie mal ein bisschen die Gebiete ausmalen. Und dann verteilen sie so, wie vor vielen Jahren in Norwegen verteilt wurde. Da haben es dann damals die Kettenkonzerne gemacht. Ja, gibt es ein berühmtes Dossier drüber von Herrn Holstein. Wie hieß es nochmal? Der Fall Norwegen, oder?
Genau, genau.
Ja, so. Und was ist da passiert? Auch da hat es eine politische Neuorientierung gegeben. Und da hat man gesagt, oh, wir liberalisieren das jetzt. Und innerhalb kürzester Zeit, da haben sich die Logistiker, das war ja schon damals deine Theorie, haben sich einfach haben den Wettbewerb ausgehebelt, haben still und heimlich die Regionen aufgeteilt und haben sie dann mit ihren Kettenapotheken besetzt, fertig.
Ja.
Das war's.
Ja.
So, kein Wettbewerb übrigens auch nicht für den Patienten, nicht für den Kunden, nicht für den Kranken, alles nicht dran gedacht, sondern nur in Größe gedacht.
Mhm. Aber immerhin noch ein Vorortgeschäft betrieben. Ne? Also das ist ja der Unterschied zu hier. Hier würde die Politik, wenn sie dem auf den Leim geht, ja das Vorortgeschäft, also die Vorortversorgung preisgeben.
Ja, aber ich erlebe halt auch eins. Ich habe in den letzten Wochen, gerade so zwischen den Jahren, ich hatte ein bisschen Zeit und wollte Sachen einkaufen. Ich gehöre ja nicht zu den Online-Shoppern. So, ich gehöre noch, wie schwer es geworden ist, wenn du was Bestimmtes suchst, das überhaupt im lokalen Geschäft noch zu finden. Also du siehst auf das Ausbluten, sogar in den Malls oder sonst irgendwie, wo du ja eigentlich noch Frequenz hast, du siehst überall das Ausbluten. Und wenn du, ich war in der Heimat im Rheinland unterwegs, wenn du da durch die Innenstädte oder die Lagen gehst, wo du eigentlich sagst, da ist noch Frequenz, die ist weg, die ist tot. Die Leute haben sich da selber, muss man auch sagen, ihr Einkaufserlebnis zerstört. Ja, und deswegen glaube ich, das ist der letzte Profit, den die Versender haben könnten, ist die Leichtfederei. Weil so sind sie nicht attraktiv genug, auch mit Handy auch nicht. Ich finde ihn persönlich auch nicht attraktiv.
Es gibt ja
extrem langweilig.
Es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, über den wir sprechen können. Das ist das OTC-Geschäft. Ne? Da haben die Versender es ja in mittlerweile 20 Jahren geschafft, da erstens wirklich Produkte komplett an sich zu ziehen, Preise kaputt zu machen und
ja, machen wir.
Entschuldigung.
Ja. Nee, mach ich's.
Aber auch da muss man sagen, da haben sie ja wirklich einen stattlichen Marktanteil von glaube 25% so über den Daumen gepeilt. Es gibt ja einzelne Marken, die sind über 50%, aber 25% sich erobert. Aber das ist auch deutlich rückläufig. Wir sind jetzt in einstelligen Wachstumsraten angekommen. Und naja, also bei den Kampfpreisen so abzustürzen, das ist dann schon
erstaunlich. Bei einem wachsenden Gesundheitsmarkt. Ich will immer noch mal sagen, das, was wir im Wirtschaftsbereich, alle reden darüber, oh, wir haben ein Problem bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil die Generationen vor mir, meine Generation und die danach, die gehen jetzt alle in den nächsten Jahren sukzessiv in die Frühverrentung, in die Pension oder in die Rente, was auch immer. Die haben halt ihr heute, die haben sich gut organisiert. 10 Millionen sind das. Man sagt immer, wenn man nicht arbeitet, werden die meisten krank.
Ja.
Die haben Zeit, die sitzen im Wachstumsmarkt.
So. Ja, genau.
Also, was ich damit nur sagen will, ist, wer jetzt durchhält,
ja,
auch bei den Vorortapotheken, den begrüßt ein Markt, der wird nicht mehr komplett GKV finanziert sein, der wird auch nicht komplett PKV finanziert sein, der wird aber auf jeden Fall versicherungsfinanziert sein und der wird aus der eigenen Tasche finanziert sein. Die Leute werden trotzdem was für ihre Gesundheit tun. Was sollen sie denn sonst machen? Nur saufen und fressen zu Hause? Nein. Irgendwas für ihre Gesundheit tun. Das ist immer noch dieser Megatrend. Nach der Kommunikation, Informationstechnologie und wo wir mittendrin sind, gibt es den nächsten Megatrend und der ist Gesundheit. Deswegen glaube ich auch, dass die Apotheken so eine riesige Chance haben, insbesondere im Live-Geschäft, weil du bist immer noch alleine, wenn du in der Versandapotheke bestellst. Ja. Nur bei Amazon oder so. Und ich will Ihnen an der Stelle sagen, liebe Leute, es sind ja nicht Zehntausende, die uns verfolgen, aber durchaus im vierstelligen Bereich. Wir haben es geschafft, der Holstein und ich habe es aber durchgesetzt, dass wir nicht mehr mit dieser kompletten Firma, die wir betreiben, bei Amazon einkaufen seit einem Jahr. Ja, und es geht übrigens. Es ist nicht teurer geworden, es ist im Grundsatz preiswerter geworden. Wir haben es unabhängiger gemacht. Und das ist was für die Arzneimittelversorgung auch ein ganz wichtiger Faktor ist, auch für die Politikerinnen und Politiker, dass die erkennen, gerade in Versorgungsmärkten, gerade in der Gesundheit, brauchst du. Und es lohnt sich für alle Beteiligten, wenn es dezentral ist, wenn es persönlich ist, wenn es nah ist. Und das ist der Fehler der Versender.
Ja, na gut, ich meine, Convenience wird ja so hochgehängt, das finden ja viele Leute schick, sich irgendwie was nach Hause liefern zu lassen und um nichts kümmern zu müssen. Aber ich sehe das auch so wie du. Also einkaufen kannst du auch als bewusstes Erlebnis und gerade bei Gesundheitsprodukten begreifen.
Und deine Entscheidung. Wie moralisch asozial und verwerflich ist es eigentlich? Ja? Während hier, wir nehmen noch auf, in wenigen Tagen ist jetzt Frühling, aber im Moment sind wir noch in der Chaos-Situation, Glatteis überall. So, wie moralisch verwerflich ist es eigentlich, lieber Patrick, dass du die Nachrichten liest, denkst, oh, ich schicke meine Kinder nicht zur Schule, Distanzunterricht, ich gehe nicht vor die Straße, ich gehe noch nicht mal arbeiten, ist zu gefährlich, mal gucken, ob ich Homeoffice mache. Und dann lässt du dir dein Essen aber vom Indischen oder von sonst wie von einem Fahrradfahrer bringen, der sich auf die Knochen
legt. So ist es.
So. Und das ist, wir müssen uns, das ist ein Gesellschaftsthema und vielleicht gibt es irgendwann ich bin da hoffnungsvoll, gibt es einen Erkenntniszuwachs, dass Nähe und Versorgung und Persönlichkeit, all das, was uns angeblich in der Corona-Pandemie so gefehlt hat, dann ist eine Veranstaltung gegangen, wo die nächsten 2 Jahre keiner gesagt hat, schön, dass wir uns endlich wieder persönlich begegnen können. Ja, das ist das in der Gesundheitsversorgung, in der Arzneimittelversorgung. Und deswegen glaube ich, dass wenn die Apotheken jetzt weiter durchhalten und viele halten ja durch und entwickeln sich sogar und machen Neues und sind bereit, dann werden die starke Geschäftsanteile haben und der Versandhandel ist natürlich, wie so schön heißt, Realität, aber der ist nicht besonders auskömmlich. Und der schließt vielleicht wirklich irgendwann Lücken, wo Apotheken sagen, das lohnt sich nicht, lass das den Versandhandel machen. So ein bisschen defekt. Ja? Eigentlich ist der Versandhandel der größte Defekt des Arzneimittelmarktes.
Ja, gut, aber solche Lücken sind ja auch herbeigeredet. Ne? Also Leute auf dem Land organisieren sich ja irgendwie auch und haben dann ihre Arztzentren, ihre Einkaufszentren und ihre Apotheke. Also ich glaube, den muss
man auch nicht bleiben. Ich stimme dir zu und sage, es braucht am Ende keinen echten Versandhandel. Wofür? Solange wir eine Struktur haben, die eigentlich genau richtig ist, dann geht es also nur darum, einen Preiswettbewerb zu haben im OTC-Bereich. Ja.
Genau.
So, den gibt es auch zwischen den Apotheken. Also ja. Wenn du hier in Berlin oder sonst wo unterwegs bist, da gibt es durchaus einen Preiswettbewerb. Da kannst du als Patient durchaus heute dich digital, auch bei den Vor-Ort-Apotheken, kannst du schauen, wer hat denn gerade welchen Preis. Ja, da gibt es den Happy Tuesday oder was auch immer alles in Apotheken. 20% auf alles, außer auf Tiernahrung und auf AX. So, und dann fertig.
Ja, naja, und wenn man das als Wettbewerb begreift, dann scheint ja, die Zahlen scheinen ja darzulegen, dass das erstmal ausgelutscht ist, das Thema, ne?
Ich sage, ich möchte zum Ende dieses Podcasts, dieser Folge 200 irgendwas sagen. Der Titel dieser Ausgabe muss sein, das langsame Sterben der Versandapotheken. Ja, weil darum geht es eigentlich. Das sieht ja nach Wachstum aus, aber echte Ökonomen gucken drauf und sagen so, ja, die wachsen zwar schon lange, aber die verdienen kein Geld. In dem Maße, wie sie es müssten. Also
wachsen und sterben.
Sterben des Geschäft. Die Versandapotheken sterben. Ja. Das, glaube ich, ist das, was man festhalten kann.
Gut, kühne These zum Jahresstart bei uns.
Ja, Gabe, das war der Podcast, nur mal so zu wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke mit einem Mikrofon, mit einem Kopfhörer und mit zwei Personen, die sich nicht um Kopf und Kragen geredet haben. Man darf uns schreiben, kritisieren, lobhudeln an post@nurmalsozumwissen.de. Natürlich auch persönlich bei jeder Gelegenheit anfassen geht auch. Also, Maße. In diesem Sinne, tschüss, ciao, bye bye.
Ciao.
Ja, das war jetzt, ne?
Dann noch